gibt auch viele Menschen, die sagen, es gibt ja gar keine Klassen in der Gesellschaft, also kann es auch keinen Klassismus, also keine Benachteiligung auf Basis der Klasse geben. Das heißt, es hängt auch ganz viel damit zusammen, dass die Diskurse eigentlich schon seit dem Zweiten Weltkrieg oder der Nachkriegszeit in Deutschland so geführt wurden, dass man gesagt hat, naja, wir sind ja eigentlich eine relativ klassenlose Gesellschaft. Jeder kann den Aufstieg vollziehen, wenn er sich anstrengt und bildet. Und es gibt ja kein Kastensystem oder so oder kein ausgeprägtes Klassensystem und deswegen eben auch keine Rede von Klassismus.
Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.
Willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Nina Abrahams und ich treffe heute die Autorin und Kritikerin Marleen Hobrack. Diese Episode beginnt eigentlich mit einem Fehler, denn zwischen unserer Gästin und Mecklenburg-Vorpommern lassen sich zunächst keine Verbindungen herstellen. Ihre Beobachtungen zum Thema Klasse und der Postwendegesellschaft sind für uns jedoch so interessant und auch für MV relevant, dass wir sie trotzdem eingeladen haben. Beim Treffen in Leipzig spreche ich mit Marleen Hobrack darüber, welche Rolle die Herkunft in unserer Gesellschaft immer noch spielt und wie sich das auf ihr Schreiben auswirkt. Außerdem verrät sie mir, was für sie als Literaturkritikerin ein gutes Buch ausmacht und warum man in Rezensionen seine eigene Position offenlegen sollte. Anschließend spricht meine Kollegin Lisa Gerlach mit dem Literaturwissenschaftler unseres Vertrauens, Stefan Leska. Gemeinsam nähern sich die beiden ausgehend von Marleen Hobracks Werk der wichtigen Frage, wer sich in der Literatur welche Themen aneignen darf, um darüber zu schreiben.
Die neue Folge Kapitelrauschen kommt wieder einmal aus Leipzig. Nachdem ich hier zuletzt mit der Exil-Rostockerin Mathilda Prall gesprochen habe, freue ich mich heute, Marleen Hobrack begrüßen zu dürfen. Hallo Marleen.
Ja, hallo.
Wir haben uns schon einmal kurz kennengelernt auf der Leipziger Buchmesse im letzten Jahr, also 2023, bei einem Interview. Ich freue mich, dich heute wieder zu treffen, denn du bist eigentlich als Podcast-Gästin perfekt. Du deckst alles ab. Du bist Romanautorin, du bist Sachbuchautorin, du bist aber auch Kolumnistin und Literaturkritikerin, also alles in einem. Wir könnten heute also über alles sprechen, über die ganz großen Debatten des Feuilletons, aber wir wollen uns eher vielleicht auf deine Arbeit und deine Themen konzentrieren. Vielleicht eingangs ein paar Worte zu dir. Du bist in Bautzen geboren und hast unter anderem Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte in Dresden studiert. Du sagst über dich selbst, deine Themen sind Feminismus, Mutterschaft, Gesellschaft, Sachsen, der Osten, Kunst und Metal, also eine schöne Mischung. Und dein Debütroman Schrödingers Girl wurde 2023 im Verbrecherverlag veröffentlicht und wie ich finde auch sehr positiv besprochen. Wie bereits erwähnt, schreibst du aber auch Sachbücher und Kolumnen. Im Buch Klassenbeste aus 2022 behandelst du die Klassenfrage aus einer weiblichen, ostdeutschen und auch aus einer Mutterperspektive und zwar anhand der Biografie deiner eigenen Mutter. Und ganz frisch, wir nehmen diese Folge Mitte Februar auf, wir sind ganz transparent, ist aktuell das kleine Büchlein Klassismus bei Reklam erschienen in der Reihe 100 Seiten. Die Veröffentlichung war am 16. Februar. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke dir. Dankeschön.
Wie ist das denn jetzt, wenn so ein eigenes Buch ganz frisch in der Welt ist?
Es ist tatsächlich nicht mehr ganz so aufregend, wie man meinen könnte. Beim allerersten Buch ist es tatsächlich ganz, ganz aufregend, weil man denkt, oh, jetzt ist es in der Welt und jetzt wird es aufgenommen von Menschen. Und dann ist man fast schon ein bisschen ungeduldig, weil man sagt, wann kommen die ersten Kritiken? Wann nimmt es tatsächlich jemand wahr? Gerade wenn man das erste Buch veröffentlicht als noch relativ unbekannte Autorin, dauert es ja auch eine Weile, bis die Wahrnehmung auch gegeben ist. Und dann mit dem zweiten und dritten Buch kommt man immer mehr in so eine Art Normalitätsmodus, auch wenn das seltsam klingt, dass man tatsächlich in dieser letzten Phase vor der Veröffentlichung sehr viel aufgeregter ist, als es dann mit dem Tag der Veröffentlichung der Fall ist. Aber man freut sich immer, wenn das Buch wahrgenommen wird, wenn es jemand auf Bookstagram, also auf Instagram in die Kamera hält und darüber spricht oder wenn es rezensiert wird. Aber die Aufregung ist nicht mehr ganz so groß wie beim ersten Text. Das wird ein bisschen mehr Normalität.
Dein erstes Buch, soweit ich das jetzt recherchieren konnte, war ja Klassenbeste, also zwar autobiografische Anteile, aber eher ein Sachbuch. War das denn bei deinem Roman, also bei Schrödingers Girl, anders? Weil das war ja dann eigentlich eine neue Form für dich.
Ja, es ist natürlich eine andere Form, das Romanschreiben. Bei dem Sachbuch war es eben so, dass ich eine Art erzählendes Sachbuch schreiben wollte, also in dem die Anekdote, oder sagen wir mal so, die Grenze zwischen Anekdote und Erzählung ist ja immer auch fließend, gerade wenn es Anekdoten betrifft aus dem Leben meiner Mutter, als ich noch gar nicht geboren war. Natürlich erzählt man dann nach das, was sie erzählt hat, und diese Erzählhaltung in zweiter Instanz nähert sich natürlich immer schon einem, sagen wir mal, fiktionalem Schreiben, auch wenn man sich die Fakten nicht ausdenkt. Und der Roman ist von vornherein natürlich vollständig erzählerisch und hat auch, ich glaube, dass der Punkt bei einem Roman ist, dass man von Anfang an seine Form finden muss oder diese Form suchen muss und es nicht nur darum geht, was will man eigentlich erzählen, sondern wie will man es erzählen. Und insofern ist der Modus natürlich ein anderer beim Schreiben, auch wenn auch hier der Roman ja gemeinerweise mit Autofiktion hier und da spielt, also schon auch Fakten oder Biografisches aufgreift, aber es dann wieder transformiert und fiktionalisiert. Und in diesem Spiel zwischen Autobiografie, Autofiktion und reiner Fiktion den Leser ja auch ein Stück weit verwirren möchte.
Man merkt, dieses Einfließen lassen ist irgendwie dein Ding. Es kann ja aber schon sein, dass einige Hörerinnen und Hörer dich jetzt noch nicht so gut kennen. Wir haben jetzt ein paar biografische Eckdaten gehört. Damit wir dich noch besser kennenlernen, würde ich jetzt aber ein kleines Entweder-Oder gerne mit dir spielen. Das appelliert natürlich an deine Spontanität. Also ich gebe dir zwei Optionen und du musst dich entscheiden. Also beides gilt nicht. Meine Kollegin Lisa, die auch hier beim Podcast mitmacht, hat in ihrer letzten Folge dazu den schönen Begriff Fragenhagel gefunden. Den finde ich eigentlich ganz passend. Bereit?
Bereit.
Okay, wir legen direkt los. Bautzen oder Leipzig?
Leipzig.
Gut, das kam schnell. Du bist entschieden.
Ja, inzwischen ja, weil ich lebe seit 5 Jahren jetzt in Leipzig und genieße es sehr, was nicht heißt, dass ich es nicht schön finde, nach Bautzen zurückzukehren, was ich auch vor kurzem gemacht habe. Und man entdeckt natürlich die Kindheitsorte nochmal neu. Man sieht, dass alles viel kleiner ist, als man es in Erinnerung hat aus Kindertagen. Oh ja. Aber jetzt ist Leipzig natürlich meine neue Heimat mit meiner Familie und das genieße ich halt sehr.
Klingt auch sehr schön. Auf Papier oder am Computer schreiben?
Auf dem Computer, wobei ich schon auch auf Papier viel schreibe. Aber meine Schreibmethode ist so eine Art automatisiertes Schreiben. Also ich versuche sehr viel und sehr schnell zu schreiben, zu tippen, ohne viel darüber nachzudenken und erst im Nachgang auszusieben, zu kürzen, wegzunehmen, wegzuhauen sozusagen, was man nicht braucht. Und das macht sich am Computer ganz wunderbar, weil dieses Tastaturschreiben schon auch so körperlich automatisiert ist.
Ja. Kannst du denn 10 Finger schreiben?
Ja. Also nicht perfekt. Also ich glaube, so eine Sekretär- oder Sekretärinnenprüfung würde ich vielleicht nicht bestehen, aber es ist schon ein sehr schnelles Schreiben, nicht nur ein 2-Finger-Suchsystem.
Arbeiten lieber tagsüber oder nachts?
Tagsüber. Ich habe neulich mal erzählt, dass ich sehr strikt zwischen 8.30 Uhr und 15 Uhr arbeite, also schreibe. Und das wundert viele Zuhörer, weil sie so denken, man sitzt irgendwie als Autor nachts da bei einer Flasche Wein und versucht irgendwas.
Total romantisiert die Vorstellung.
Romantisiert, ne? Oder auch ein bisschen ein Elendsbild, je nachdem, wie man das deuten möchte. Aber ich bin ja auch Mutter von Kindern, die ja auch früh aufstehen. Und ich glaube, ich könnte nicht funktionieren, wenn ich bis nachts um 2 schreiben würde.
Das verstehe ich. Dann ist das eher wie so eine Verpflichtung jeden Tag, wie eine Routine, wenn jemand ins Büro geht.
Totale Routine, und Routine ist auch, anders als man das manchmal denkt, nichts Schlechtes für kreatives Arbeiten. Denn Schreiben ist nie nur kreativ, sondern es ist eben auch eine tägliche produktive Tätigkeit im besten Sinne. Und da kann man nicht nur auf diesen Moment der Eingebung warten, der vielleicht nachts zuschlägt.
Daran schließt sich vielleicht diese Frage an, die nächste. Zettelchaos oder alles in Ordnern?
Zettelchaos. Ich wäre gerne ordentlich und organisiert und strukturiert, aber ja, es ist dann doch meistens chaotisch. Und ich mag Zettel, ich liebe Zettel, ich muss mir überall Notizen machen und Karteikarten schreiben und so weiter.
Lesezeichen oder Eselsohr?
Meistens Eselsohren, wenn ich nichts zur Hand habe, aber meine Bücher sind vor allen Dingen unterstrichen. Also es ist sehr, sehr viele, meistens wenn ich ein Buch 2 oder 3 oder 4 Mal gelesen habe, sieht man an den Stiftfarben, was mir zum jeweiligen Zeitpunkt am wichtigsten war. Insofern eine dritte Option.
Ich lasse es gelten. Ja. In die Bibliothek gehen oder alle Bücher kaufen?
Inzwischen viel, viel mehr kaufen als früher. Also tatsächlich das Kaufen hat das Ausleihen ersetzt. Meistens auch gebraucht kaufen, womöglich. Also zumindest so philosophische Klassiker oder so kann man ja immer auch gebraucht bekommen. Ja, nicht mehr so viel Bibliothek wie früher in der Studentenzeit. Klar ist man davon abhängig, eine gute Bibliothek zu haben.
Und jetzt die letzte Frage. Eine lobende Rezension schreiben oder das Buch verreißen?
Eine lobende Rezension. Ich habe immer das Gefühl, ein Verriss dreht sich vor allem um das Ego des Kritikers, darum, sich selbst zu profilieren über den Text, den man verreist und kritisiert. Eine lobende Rezension versucht, dem Text also offen zu legen, was wirklich gut an dem Text ist. Und im Zweifelsfall, wenn man einen Text schlecht findet, muss man ihn nicht rezensieren. Und es gibt einen unglaublich, also es ist wirklich, der Platz für Rezensionen ist begrenzt. Und so sehr ich das verstehe, dass manchmal ein Verriss lustvoll sein kann, finde ich es produktiver und spannender, Entdeckungen, literarische Entdeckungen oder auch einfach Texte, die man wirklich, wirklich mag, positiv zu rezensieren. Aber nicht in dem Sinne, man darf nur was Positives sagen, das wäre auch Quatsch, sondern einfach Texte zu loben, die wirklich lobenswert sind.
Was für eine diplomatische Antwort. Mit der Frage wollte ich natürlich auf deine Tätigkeit anspielen als Literaturkritikerin. Für diese Arbeit wurdest du sogar ausgezeichnet im letzten Jahr. 2023 hast du den Jörg-Henle-Preis für Literaturkritik bekommen. Der schreibst nämlich für Medien wie die Taz oder den Freitag öfter mal solche Besprechungen. Was macht denn für dich ein gutes Buch aus? Das ist eine gemeine Frage, ich weiß.
Ich glaube, dass ein Buch zunächst einmal auf verschiedenen Ebenen gut sein kann. Insofern gibt es das gute Buch gar nicht. Es gibt natürlich Bücher, die auf allen Ebenen unschlagbar gut sind. Mit allen Ebenen meine ich, dass natürlich der Autor, die Autorin einen ganz besonderen Umgang mit Sprache pflegt, also eine große Sensibilität für Sprache besitzt. Mir fällt immer auf, Lyriker, die dann mal einen Roman schreiben, glänzen vor allen Dingen auf dieser Ebene, da merkt man, dass da jemand normalerweise bis ins Detail an einzelnen Worten oder sozusagen ganz eng an der Sprache arbeitet. Und da in diesem Sinne kann ein Roman natürlich einfach ein Fest der Sprache sein, so lustig das klingen mag, wo man auch einfach lustvoll merkt, ja, da hat jemand wirklich gefeilt und gearbeitet an den Worten. Es kann rasant und spannend und witzig erzählt sein, ohne oberflächlich zu sein. Es kann quasi gar keinen Plot besitzen und trotzdem so funkeln als Text oder als Essay, dass man sagt, ja, natürlich ein wunderbares Buch. Das heißt, auf ganz verschiedenen Ebenen kann ein Text gut sein. Es passiert mir tatsächlich auch, dass ich sage, ein Buch ist furchtbar langweilig und trotzdem ist es kein schlechtes Buch. Es ist nur nicht das Buch, das ich gerne lese. Da muss man, glaube ich, auch einfach differenzieren lernen als Kritiker. Man kann ein Thema, ein Stoff langweilig oder nicht sonderlich ergiebig finden. Das heißt nicht zwingend, dass das Buch deswegen schlecht ist. Es kann immer noch gut geschrieben sein. Es gibt auch Bücher, bei denen man weiß, es ist so rasant und witzig erzählt, aber es ist vielleicht jetzt nicht in dem engeren Sinne ein Buch, das ganz viel Wert darauf legt, sprachlich korrekt und genau zu arbeiten. Und all diese Nuancen, die kann man in einer Kritik durchaus vermitteln, glaube ich, dem Leser. Und darauf kommt es an. Also insofern ist es eine ausweichende Antwort. Und sie bezieht sich vielleicht auf die Entweder-Oder-Frage auch zuvor. Ich glaube, wenn man einen Verriss beabsichtigt, dann tut man ja immer so, als sei alles an einem Buch schlecht. Wenn wirklich alles an einem Buch furchtbar schlecht ist, dann würde ich es tatsächlich nicht lohnenswert finden, das zu rezensieren. Ja, es kann auch ganz toll sein, wenn man sich an so einem Buch reibt, vielleicht inhaltlich reibt oder auch die Protagonistin oder den Protagonisten unglaublich unsympathisch findet und merkt, und trotzdem liebe ich dieses Buch zu lesen. Was macht die Autorin oder der Autor da mit mir? Warum ist das so? Und diese Fragen zu stellen und aufzuwerfen, das finde ich für die Kritik am wichtigsten.
Ich finde eigentlich, das sind ja sogar schon ein paar handfeste Kriterien. Also man kann ja auch sagen, ich sage zum Beispiel immer, wenn mir ein Buch gefällt, aber es ist jetzt wahrscheinlich nicht irgendeins, was in 100 Jahren im Kanon auftauchen wird, dann sage ich ja, das ist ein perfektes Strandbuch. Ja. Weil es unterhält mich, aber vielleicht wird nicht in Seminaren noch darüber gesprochen werden. Wo du jetzt schon so viel dazu gesagt hast, was es für dich ausmacht, was hat dich denn zuletzt begeistert, was für ein Buch oder welche Bücher vielleicht auch?
Was ich versuche, wo immer es möglich ist, zu loben, ist Michel Descartes Kapitulation. Es ist ein Roman über einen Schriftsteller, der das große Glück hat, mit einem Preis ausgezeichnet zu werden, mit 7.500 €. Und diese 7.500 € stürzen ihn in eine Krise, weil er sagt, es ist eigentlich zu viel, um jetzt für immer das Schreiben aufzugeben. Er ist nämlich als Autor total frustriert und will eigentlich alles hinwerfen, aber es ist zu wenig, um davon leben zu können. Aber es ist so rasant und so witzig erzählt, aber es ist auch tiefgründig. Es ist nicht einfach ein oberflächliches Buch, sondern es geht natürlich auch diesen Klischees über Poeten und Genies und aber auch den Kulturbetrieb nach oder dem Literaturbetrieb besser gesagt mit seinen Preisen und Auszeichnungen, wo man sich manchmal auch von Preis zu Preis hangeln muss, um irgendwie existieren zu können, weil die Bücher sich vielleicht nicht verkaufen, die man schreibt. Und dieses gleichermaßen witzige, aber auch natürlich Spielen mit ja eigentlich dem, was ja für viele Schreibende unglaublich frustrierend ist, zu sagen, es ist einerseits ein Markt, aber wir wollen nicht, dass Bücher nur ein Produkt auf einem Markt sind, sondern wir haben natürlich hohe Vorstellungen von Literatur und, wie du schon gerade gesagt hast, von Kanon und dass Texte auch in 100 Jahren vielleicht noch etwas Relevantes aussagen. Und der Clash der Ansprüche sozusagen, man möchte natürlich im Hier und Jetzt auch leben irgendwie vom Schreiben. Das finde ich ganz spannend in dem Buch. Und auch ein weiteres Buch, das mir sehr gefallen hat in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob ich ihren Namen richtig ausspreche. Otessa Moschweg. Ganz viele haben es bestimmt schon gesehen in der Buchhandlung oder auf Instagram, das Buch A Year of Rest and Relaxation. Und es ist nicht nur ein Hype, was man vielleicht meinen könnte. Es ist ein wirklich, wirklich richtig gutes Buch, das die wunderbare Gratwanderung vollzieht, dass man eine Protagonistin unglaublich unsympathisch findet oder fast schon hassen möchte und ihr trotzdem folgt auf ihrem Abenteuer mit dem Schlaf. Und sie flüchtet sich ja mit Tabletten in dauerhaften oder Stunden, Tage, Wochen lang anhaltenden Schlaf. Und das ist auch eine schöne, aber auch abgründige Parabel auf die Gegenwart.
Perfekt, dann habe ich jetzt gleich zwei neue Bücher für meine Leseliste. A Year of Rest and Relaxation habe ich auf jeden Fall, haben wir eben im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, ganz oft schon bei Bookstagram gesehen. Ja. Das andere kannte ich tatsächlich noch nicht. Die Jury bei diesem Jörg-Händle-Preis hat deine Auszeichnung auch damit begründet, dass du, Zitat, bei jeder Begegnung mit einem literarischen Text deine eigene Position durchlässig machst. Und ich finde, das machst du auch in deinen eigenen Büchern ja ganz stark. Aktuell eben auch in diesem frisch erschienenen Büchlein Klassismus, erschienen eben in einer Reihe bei Reklam, in der Themen und Begriffe auf genau 100 Seiten behandelt werden. Ich habe gesehen, da gibt's ganz unterschiedliche. Es gibt auch welche zu Loriot oder auch zu Bitcoin. Und da der titelgebende Begriff deines Buchs in unserem Gespräch heute, glaube ich, noch öfter vorkommt und er auch schon vorgekommen ist, würde ich vorschlagen, dass du uns mal kurz und knapp erklärst, was du darunter verstehst. Und dazu hören wir jetzt von dir gelesen den Anfang, die ersten zwei Seiten aus Klassismus.
Wrestling und Eistorte. Gib's ihm, hau drauf. Meine Mutter ist in Rage. Sie ist nun kurz davor, vom Sofa aufzuspringen. Ihr ganzer Körper wirkt angespannt. So wütend habe ich sie selten gesehen. Ich starre gebannt auf den Fernseher. Die Wut meiner Mutter teile ich nicht. Dafür die Faszination für das Spektakel der sich prügelnden Männer. Wir schauen Wrestling. Es ist unser gemeinsames abendliches Ritual. Ich stecke ein großes Stück Eistorte in den Mund, lasse den cremig-zarten Geschmack des mit Schokolade ummantelten Vanillekerns auf meiner Zunge zergehen. Eigentlich müsste ich längst im Bett sein. Ich bin Grundschülerin. Es ist schon nach 10 Uhr. Wie ein klassistisches Klischee wirkt diese Szene vor dem heimischen Fernseher. Das mit Süßigkeiten vollgestopfte Kind schaut fern, statt zu schlafen, um am nächsten Tag in der Schule konzentriert lernen zu können. Was für Eltern betrachten ein Gewaltspektakel mit ihren Kindern? Da muss man sich doch nicht wundern, wenn nichts aus diesen Kindern wird. Doch was heißt eigentlich Klassismus oder klassistisch? Seit ein paar Jahren geistert der Begriff durch Beiträge oder Kommentarspalten und ziert immer häufiger Buchtitel. Klassismus ist die Benachteiligung oder Abwertung einer Person aufgrund ihrer Klassenzugehörigkeit. So lautet die einfachste Definition des Begriffs, die man sogleich erklären und ausführen muss. denn die Benachteiligung kann in Form von Ausgrenzung, Beleidigung, abwertenden Kommentaren oder abschätzigen Blicken in Erscheinung treten. Sie kann äußere Merkmale wie Kleidung, Frisur, sogar den Namen einer Person betreffen. Sie kann von Einzelnen ausgehen und sich gegen Einzelne richten, sowie strukturell bedingt sein und systematisch erfolgen. Klassismus lässt sich in diesem Sinne analog zu den Begriffen Sexismus und Rassismus deuten. Auch dabei geht die Benachteiligung von wahrgenommenen äußerlichen Merkmalen aus, in diesem Fall Geschlecht und Hautfarbe.
Danke für diese knackige, aber ich denke doch treffende Definition. Ich habe beim Zuhören gedacht, also wenn ich jetzt so nachdenke, dann ist der Klassismusbegriff einer, der mir als ja Wort einfach oder auch als so analytische Kategorie in den letzten Jahren schon wieder öfter begegnet ist, zumindest mir. Und du schreibst in dem Buch ja auch von deiner eigenen Betroffenheit, aber es ist ja oft so mit vielen Dingen, dass man, wenn es einem passiert, noch gar nicht so das Begriffswerk dafür hat und einem es später auffällt, ach ja, das war ja irgendwie da und damit verbunden. Weißt du noch, was dein erster Berührungspunkt mit dem Begriff Klassismus war?
Tatsächlich bin ich dem Begriff Klassismus erst vor einigen Jahren zum ersten Mal begegnet und ich würde auf jeden Fall sagen, dass es im Kontext einer Lektüre, auch wenn ich es nicht mehr genau zuordnen könnte, aber es könnte in einem Buch von beispielsweise Bell Hooks gewesen sein oder anderen Autorinnen, ich sag mal intersektionalen Feministinnen auf jeden Fall, die ja häufig diese drei Ismen, also Rassismus, Klassismus, Feminismus beziehungsweise die Abwertungsform Sexismus quasi als verbunden betrachten und auch als sich gegenseitig überlagernd betrachten. Und insofern, also in dieser Dreierkonstellation Sexismus, Rassismus, Klassismus ist er mir irgendwann begegnet und fand dann für mich sehr spannend, tatsächlich, dass, wenn man ältere soziologische Bücher liest, ich nenne ja auch das Beispiel von Pierre Bourdieu, der von Klassenrassismus spricht, also selbst diesen Begriff noch nicht verwendet in den 80er Jahren, obwohl er zu diesem Zeitpunkt schon existiert, aber tatsächlich eher in einer, sagen wir mal, in einem intersektionalen feministischen Kontext sehr gebräuchlich ist. Und es brauchte offensichtlich lang, bis dieser Begriff sich etabliert hat beim Sprechen über Klasse. Und das hat zwei, wie ich glaube, witzige Gründe. Einerseits ist es so, wenn man zum Beispiel sagt, es gibt sowas wie Rassismus. Ich glaube kaum, dass irgendjemand wirklich abstreiten kann, dass es Rassismus gibt. Es gibt Menschen, die das abstreiten. Aber ich glaube, die allermeisten würden sagen, natürlich, ich habe das schon auch erlebt, auch wenn ich gar nicht betroffen bin, weil ich eine weiße Person bin. Aber ich habe vielleicht eine Freundin, die dunkelhäutig ist oder von der man glaubt, sie sei nicht deutsch aus irgendeinem Grund. Ich glaube schon, dass die meisten Menschen sofort sagen würden, na klar, Rassismus, sowas gibt es. Klassismus hingegen ist in gewisser Weise viel weniger sichtbar, wenn man sagt, ja, wie soll ich denn ohne weiteres die Klassenzugehörigkeit einer Person bestimmen? Es gibt auch viele Menschen, die sagen, es gibt ja gar keine Klassen in der Gesellschaft, also kann es auch keinen Klassismus, also keine Benachteiligung auf Basis der Klasse geben. Das heißt, es hängt auch ganz viel damit zusammen, dass die Diskurse eigentlich schon seit dem Zweiten Weltkrieg oder der Nachkriegszeit in Deutschland so geführt wurden, dass man gesagt hat, na ja, wir sind ja eigentlich eine relativ klassenlose Gesellschaft. Jeder kann den Aufstieg vollziehen, wenn er sich anstrengt und bildet. Und es gibt ja kein Kastensystem oder so oder kein ausgeprägtes Klassensystem und deswegen eben auch keine Rede von Klassismus. Und ich habe erst gesagt, es gibt eigentlich auch einen witzigen Grund. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe über Klassismus. Es gibt ganz viele klassische Linke, Marxisten, die sagen, dieser Klassismusbegriff ist eigentlich was Furchtbares, weil es so in diesen Kontext Identitätspolitik fällt. Und da geht es gar nicht um Kritik an der Klassengesellschaft, sondern um oberflächliche Kritik an bestimmten Phänomenen. Also, dass wir zum Beispiel darauf achten, dass wir niemanden in der Sprache herabwürdigend behandeln, also dass wir zum Beispiel so einen Begriff wie Unterschicht vermeiden, aber die wollen ja gar nicht wirklich die Klassenverhältnisse verändern, sondern sie wollen nur ein bisschen mehr Repräsentation oder ein bisschen freundlichere Sprache. Und insofern gerade die Menschen, die traditionell sehr viel über Klasse sprechen, verwenden oft diesen Begriff Klassismus nicht, weil er sozusagen als Identitätspolitik gilt oder kategorisiert ist.
Du hast über das Thema, also welche Rolle die Herkunft und die soziale Klasse in unserer Gesellschaft immer noch spielt, ja auch bereits in Klassenbeste verhandelt. 2022 war jetzt eben das, was du eben erklärt hast, also dieser gesellschaftliche Umgang jetzt deine Motivation, dieses Reklamheftchen noch zu schreiben? Oder hast du auch gemerkt, naja, vielleicht arbeitet das Thema doch in mir noch döller, als ich dachte, also dass es noch so nachwirkt?
Ich wollte tatsächlich deswegen dieses Buch schreiben, weil ich mich an diesem Begriff ein bisschen auch reibe. Und genau das, was ich gerade gesagt habe, dass es so Begriffe gibt, die man einerseits vielleicht identitätspolitisch verortet oder andererseits in so klassischen linken Kategorien und um klassisch linkem Sprechen und Nachdenken. Ich habe ja schon in Klassenbeste versucht, so eine Synthese zu wagen. Also man kann nicht, es ist nicht so, dass man entweder über Klasse oder Identität sprechen muss, sondern man kann und muss beides verknüpfen. Und auch hier war es so, dass ich dachte, wenn ich so Einführungen zum Thema Klassismus gelesen habe, nee, es gibt ganz viele Sachen, denen ich widersprechen würde, die ich nicht richtig finde.
Okay.
Und ich dachte so, das sind jetzt halt meine 50 Cent oder meine 100 Seiten zum Klassismus. Und da kann man auch widersprechen anderen Einführungen oder Büchern zum Klassismus, weil die so bestimmte Tendenzen besitzen, die ich eigentlich problematisch finde. Wie das auch gerade schon gesagt hat, ist es einerseits ziemlich offensichtlich, dass Menschen aufgrund ihrer Klassenzugehörigkeit abgewertet werden. Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, guck mal, ist offensichtlich jemand, der in Armut lebt und sehr, sehr abgetragene Klamotten trägt oder sich nichts leisten kann, was gerade in ist oder vielleicht auch schon lange nicht mehr beim Friseur war. All diese Dinge sind ein Thema und also diese Abwertung auf Basis von Klasse ist real und man kann sie sehen, wenn man weiß, wo man hinsehen muss. Aber andererseits gibt es oftmals in Büchern zum Thema Klassismus so eine Tendenz dann zu sagen, also die Menschen der unteren Klassen, die sind natürlich alle ganz wunderbare Menschen und alle ganz toll und da gibt es natürlich gar nichts Schlechtes an denen, sondern das Schlechte ist immer nur Ideologie oder Propaganda. Und das finde ich ganz problematisch. Menschen, egal ob sie jetzt aus der Arbeiterklasse stammen oder ob sie in Armut leben, sind am Ende des Tages Menschen und natürlich sind sie Individuen und es wäre ja Unsinn zu behaupten, es gäbe dann niemanden, der individuell vielleicht auch problematische Eigenschaften besitzt. Also beispielsweise nehmen wir das bekannte Beispiel der Bürgergeldempfänger. Es gibt einige Menschen, die behaupten würden, die sind alle faul und die wollen alle nicht arbeiten. Und das ist natürlich Unsinn. Das ist eine verallgemeinernde Aussage, die sich durch nichts begründen lässt. Es ist einfach ein klassistisches Vorurteil. Aber natürlich gibt es hier und da auch einen Bürgergeldempfänger, der sagt, ich möchte nicht arbeiten. Und das Interessante für mich ist, von einer einzelnen Person auf die ganze Gruppe zu schließen oder auf die ganze Klasse, das ist eben Klassismus oder das ist Stereotyp, das ist Vorurteil, zu sagen, weil ich eine Person kenne, die vielleicht faul ist, keine Lust hat zu arbeiten, schließe ich auf alle, die irgendwie dieser selben Gruppe oder Klasse zugehören. Und da beginnt eben Vorurteil. Nicht, wenn ich sage, es gibt einzelne Personen, die vielleicht negative Eigenschaften besitzen. Und deswegen so eine Verklärung oder so Verkitschung von Menschen, die vielleicht in Armut leben und die ein schweres Leben haben, finde ich genauso albern wie die Idee, dass alle Menschen gleich sind und alle Menschen einer Gruppe eine Eigenschaft teilen. Das gilt auch nicht für schwarze Personen, das gilt nicht für deutsche Personen. Also jede Gruppe oder es sind auch nicht alle Männer oder alle Frauen gleich, ist ganz offensichtlich. Jeder, der sowas behauptet, denkt in Rassismen, Sexismen und Klassismen.
Ja, ich glaube, diese Mechanismen, das schreibst du ja auch, sind auch schwierig dann rauszukriegen. Also du schreibst auch an einer Stelle, dass du dich auch selber manchmal eben bei sowas erwischt. Also das ist eben, ja, bei allen Menschen irgendwie das so verankert ist im Kopf. Du schreibst jetzt, wenn wir mal jetzt aufs Schreiben kommen, in Klassenbeste auch, Herkunft ist kein Ort, an dem wir wurzeln, sondern eine Art Reisegepäck. Also, dass man seine Prägung und Erfahrung schon irgendwie immer mitnimmt. Was bedeutet das für dich in Bezug auf dein Schreiben? Also, denkst du da, dass du irgendwie anders rangehst? Oder ist das einfach was, was jeder Mensch eben mitnimmt, wie ein Reisegepäck?
Ja, dieses Reisegepäck bedeutet für mich als Schreibende beispielsweise, dass ich nicht in einer Familie aufgewachsen bin, in der kulturelle Bildung einen hohen Stellenwert hatte. Da gab es eben keine Bibliothek zu Hause, wo man die Klassiker stehen hatte oder auch nur ein Lexikon oder sowas in der Art. Oder wo man ganz regelmäßig in Museen oder in die Oper oder sonst wohin gegangen wäre. Das heißt, ich reflektiere natürlich auch als Schreibende, dass Ich weiß zum Beispiel für mich, dass ich deswegen Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft studiert habe, weil das für mich so dieses gewaltige Feld der Kunst und Kultur war, das ich ergründen wollte und das verstehen wollte, wo ich einfach sozusagen noch nicht heimisch war, obwohl ich mit 14, 15 angefangen habe, sehr gezielt Kanonliteratur zu lesen, sehr gezielt in die Bibliothek gegangen bin und gesagt habe, ich will mir Bildbände ausleihen, ich will ins Museum gehen und mir da Kunst anschauen. Aber ich wusste immer, ich agiere vielleicht aus einer gewissen Defizitposition heraus, insofern, dass es mir nicht ganz natürlich immer schon da war oder ich es nicht einfach als eine Normalität erlebt habe. Das ist kein Defizit, das bleibt, weil man kann sich Wissen aneignen, man kann sich das erarbeiten, aber ich habe schon gemerkt, dass es für mich eben nicht so selbstverständlich war als Kind, was übrigens auch nicht immer was Schlechtes ist. Also ich erinnere mich an eine Mitschülerin in der 8. Klasse, die ganz genervt war, weil sie am Wochenende mit ihrer Mutter in die Zauberflöte gegangen war. Und ich dachte, furchtbar. Und ich dachte, oh, das hätte ich aber auch gern gemacht. Und wenn natürlich etwas sozusagen etwas Schönes, etwas, das aber irgendwie entfernt ist, das man noch nicht greifen kann, wo man gar nicht genug Geld hat oder mit 12, 13 vielleicht noch nicht auf die Idee kommt, oh, ich kaufe mir jetzt eine Karte für die Operette oder für die Oper, dass das auch so eine Sehnsucht oder so ein Begehren sein kann, das dann umso interessanter ist und man vielleicht umso motivierter ist, sich dieses Feld zu erschließen. Und insofern, ja, also das ist das eine, was sozusagen diese Klassenherkunft als Gepäck bedeutet, dass man weiß, dieser Zugang zu Kunst und Kultur war nicht immer so privilegiert oder einfach da. Die andere Seite ist aber auch ganz banal, dass ich weiß, dass für viele Menschen in meiner Familie, meine Tanten oder Onkel, die Idee, dass man mit Schreiben Geld verdient und dass man den ganzen Tag nichts anderes macht, als da zu sitzen und zu schreiben und dafür auch noch Aufmerksamkeit bekommt und man auf Bühnen eingeladen wird, eigentlich auch eine ziemliche Unverschämtheit ist, wenn man das aus der Perspektive von Personen betrachtet, die sehr hart körperlich arbeiten, die an der Supermarktkasse sitzen oder in der Autofabrik arbeiten. Da geht es nicht nur um die Frage, wie viel Geld verdient man da am Ende, weil es viele Schreibende gibt, die auch relativ prekär leben, das darf man ja nicht vergessen. Aber schon die Tatsache, dass man sagt, du sitzt einfach da und schreibst und liest Bücher. Und wenn man als Literaturkritikerin arbeitet, dann liest man viel und schreibt eben viel. Das ist schon auch so eine Provokation. Und mein Vater beispielsweise fand das nicht toll, dass seine Kinder studiert haben, weil er gesagt haben, ihr könntet arbeiten gehen. Stattdessen studiert er. Es ist Zeitverschwendung und das ist Faulheit. Also auch das ist so ein Klassengepäck, das nicht immer das, was in anderen Klassen oder Klassenfraktionen als besonders wichtig erachtet wird, eben zum Beispiel kulturelle Bildung, nicht in allen Klassen gleichermaßen wertgeschätzt wird.
Ich denke auch, dass dieses Bewusstsein für gewisse Dinge ein ganz wichtiger Punkt ist, den du eben genannt hast. Du schreibst auch an einer Stelle, Klassismus sei kein Problem der Sichtbarkeit, wohl aber einer des Bewusstseins. Also, dass du da vielleicht sensorisch so ein bisschen anders dir gewissen Dingen bewusst bist und das dann eben natürlich auch irgendwie auf deine Arbeit rückwirkt. Für mich hat diese ganze Thematik so ein bisschen 2016 angefangen mit Rückkehr aus Reims von Didier Ribon, eben ein französischer Soziologe, der so ein bisschen autoethnografisch eben seine Herkunft aus einem sehr ärmlichen französischen ArbeiterInnenmilieu behandelt. Und seitdem sind ja eigentlich viele Bücher, Sachbücher dieser Art erschienen. Du erwähnst zum Beispiel auch das Buch Die Elenden von Anna Meyer, wo es um Erwerbslose und ihre Rolle für die Gesellschaft geht, was ich auch gelesen habe und wie ich finde sehr empfehlenswert eigentlich da erklärt, dass Erwerbslose noch weiter abgewertet werden, um eben zu zeigen, oh, das könnte noch dein Abstieg sein. Also wirklich auch aus einer betroffenen Perspektive geschrieben, wirklich sehr eindrücklich. Aber natürlich findet das Thema auch in der Fiktion statt. Und du hast dazu mal geschrieben, dass es sowas wie Klassismusromane oder Romane über Klasse speziell gar nicht gibt, denn jeder Roman über die Gegenwartsgesellschaft sei ein Roman über Klasse. Wie meinst du das?
Ja, ich meine das so, dass wenn man zum Beispiel wie ich habe in meinem Roman Schrödingers Girl erzähle ich von einer Protagonistin, die arbeitslos ist und die zum Arbeitsamt gehen muss und Hartz IV bezieht. Und da wurde eben ganz oft gesagt in den Kritiken, ja, hier geht es eben um Klassismus und um Klasse in diesem Roman. Und meine Erwiderung war, in jedem Roman, wie du schon sagst, der aus der Gegenwartsgesellschaft oder der überhaupt von Gesellschaft erzählt, auch aus dem 18. oder 17. Jahrhundert, wird letztlich von Klasse erzählt. In dem Sinne, dass das, was die Normalität des Protagonisten oder der Protagonistin ist, das, was erzählt wird und das, was aber auch nicht erzählt wird, weil es als Wissen vorausgesetzt wird, dass das von Klasse erzählt. Also nehmen wir die ungezählten Romane von Autoren und Autorinnen in ihren 30ern, die letztlich zum Beispiel um das Thema kreisen, Beziehung oder will man eine Familie haben? Wie ist man situiert gesellschaftlich? Lebt man in einer WG? Hat man studiert? Auch wenn der Roman in keiner Form irgendwie auf Klasse oder Klassenbegriff zu sprechen kommt, explizit, ist implizit immer Klasse ein Thema. Also ganz logisch, wenn ich aus einem akademisch gebildeten Milieu erzähle, erzähle ich letztlich auch von Klasse, selbst wenn ich mir das nicht zum Vorsatz mache, zu sagen, ich erzähle jetzt eine Klassenlage. Ich wehre mich nur so ein bisschen gegen dieses, wir erzählen dann von Klasse, wenn wir aus der Arbeiterklasse erzählen oder aus der Armutsklasse oder wie wir sie bezeichnen wollen. Auch wenn ich von einer reichen Familie erzähle, erzähle ich natürlich von Klasse. Wenn ich von einer Mittelschichtsfamilie oder Mittelklassefamilie, die im Vorort lebt und sich zu Tode langweilt, erzähle, dann erzähle ich auch von Klasse und von all dem, was damit zu tun hat. Aber wie gesagt, das ist eben, weil meistens die Menschen, die erzählen, der Mittelklasse angehören. Sei es, dass sie nun aufgestiegen sind oder schon immer Angehörige der Mittelklasse waren, wird es ein Stück weit unsichtbar gemacht, weil wir das Gefühl haben, das ist ja die Normalität, also sozusagen das Nicht-Markierte, während die Arbeiterklasse oder gar ein prekäres, wirklich prekäres Milieu etwas Markiertes ist. Das sind die anderen, die Nicht-Normalen. Ja.
Ja, ich fand das auch eine sehr entlarvende Kritik von dir, die sich eben da auf die Besprechung zu deinem Buch Schrödingers Girl teilweise bezogen hat. Wie du eben schon gesagt hast, die Protagonistin Mara, die ist Anfang 20, hat die Schule abgebrochen, eben erwerbslos und depressiv. Also wenn wir sie als klassistisches Klischee sehen wollen, ergibt sich da sofort ein Bild, was aufgeht. Wenn wir jetzt aber auf den Plot schauen, dann passiert was Spannendes, und zwar trifft sie auf einen Literaturagenten. Er macht ihr ein unmoralisches Angebot. Sie soll sich als Debütautorin ausgeben, da der eigentliche Autor, ein alter weißer Mann, denkt, dass es sich unter ihrem Namen besser verkauft. Und neben diesen offensichtlichen, auch habituellen Unterschieden zwischen Mara und dieser Literaturszene, in die sie dann eintaucht, geht es eben auch um die Frage nach Authentizität, also wer darf über was schreiben, das Thema Autorinnenschaft und das Konzept, wer ist überhaupt ein Autor oder eine Autorin? Ich habe damals beim Lesen aber auch überlegt, also das Buch wurde ja von der Kritik sehr gelobt, auch eben die Zeichnung der Figur Mara. Wir haben jetzt eben ganz viel theoretisch darüber geredet, was sind Klassenfragen in der Literatur und was ist Klassenliteratur überhaupt, gibt es das? Aber wenn wir jetzt konkret fragen, wie schreibt man denn über eine Figur wie Mara, ohne dass man den Eindruck erweckt, man schreibe über sie von oben herab?
Man tut es, ich glaube, dass es gar nicht so schwer ist, weil man sich beim Schreiben in seine Figuren einfühlt. Also es klingt ein bisschen lustig, dieser Begriff des Fühlens. Aber natürlich geht es am Ende um Psychologie oder um das Fühlen und die Emotionen. Und sie ist ja auch, also natürlich konnte ich ein Stück weit in dieser Einfühlung auch davon zehren, was ich erlebt habe, vielleicht auch mit Anfang 20. Ich war nicht arbeitslos, also ich war für eine kurze Zeit sozusagen offiziell arbeitslos gemeldet, als ich meinen Sohn bekommen habe und sozusagen noch nicht anfangen konnte zu studieren, weil er noch zu klein war, um in die Krippe zu gehen. Und natürlich erlebt man dann auch all diese Abwertungen und sei es auch nur in bestimmten Blicken oder in so Kommentaren. Und davon kann man einerseits zehren, aber man versucht natürlich auch sozusagen auf Augenhöhe mit dieser Figur durch die Welt zu gehen. Und ganz oft tut der Roman ja einfach nur das, dass er beschreibt, was sie sieht. Oder sie beschreibt, was sie sieht und wahrnimmt. Übrigens hat sie selbst auch einen klassistischen Blick. Also wenn man denn jetzt sozusagen klassistische Blicke analysieren wollte, sie ist auch ganz schnell mit Urteilen zur Hand. Also sie sieht jemanden und ordnet denen einer Klasse zu. Und wir können ja auch nicht wissen, ob das sozusagen der Realität entspricht oder nicht. Ja. Das heißt, sie ist das Opfer einerseits dieser Blicke, aber sie ist in dem Sinne auch eine Täterin. Und du hast das erst auch für das Buch 100 Seiten Klassismus. Ich glaube, das müssen wir uns alle klar machen, dass wir immer, wenn wir in sozialen Interaktionen sind, andere irgendwie einordnen. Vielleicht ganz unbewusst, Aber das ist eine normale Sache. Insofern dienen Klischees und Stereotype ja auch dazu, in sozialen Situationen relativ schnell einschätzen zu können, ist diese Person mir statusmäßig überlegen oder unterlegen? Sind wir auf Augenhöhe? Wie muss ich mich verhalten dieser Person gegenüber? Und ich habe versucht, mit dieser Figur, aber auch mit allen anderen letztlich auf Augenhöhe mich zu befinden. Auch der vermeintlich alte weiße Mann oder zwei Männer, es gibt ja den Agenten und den eigentlichen Autor des Textes. Und beide haben aber auch durchaus, naja, sie sind nicht einfach nur böse Typen, die jetzt dieses arme Mädchen ausnutzen, sondern sie sind auch Menschen, die, ja, also natürlich so auch ein Stück weit ein Spiel spielen, aber auch Mara will das Spiel spielen. Sie ist eben nur, sie fällt eben häufiger auf die Nase, weil sie im Gegensatz zu diesen Männern weder das soziale Netz hat, noch das kulturelle Kapital. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage von Mann oder Frau oder etwas ältere Männer oder etwas jüngere Frau, sondern da kommen natürlich Klasse und Habitus auch mit ins Spiel. Und wie gesagt, ich glaube, es war für mich gar nicht so schwer, mir vorzustellen, wie diese Frau, sehr junge Frau, angesichts des Literaturbetriebs beispielsweise auch sehr erstaunt wäre, weil ich schon auch, als ich so die ersten Journalisten und Autoren kennengelernt habe, ein bisschen erstaunt war, also über die Realität. Also natürlich dieses Fremdheitsgefühl, dass da Menschen einen ganz anderen Habitus haben, obwohl ich zu dem Zeitpunkt auch schon studiert hatte, obwohl ich ja auch schon geschrieben habe, aber die Leichtigkeit, mit der sie sich in sozialen Kontexten
Selbstverständlichkeit,
auch, ja. Sich dann nicht mehr zu hinterfragen oder zumindest nicht für den anderen sichtbar irgendwie Unsicherheiten zu zeigen. Auch so, ja, man sieht ja dann auch manchmal beispielsweise die Wohnungen oder die Salons, in denen ein literarischer Salon stattfindet und denkt dann und merkt dann schon, das ist schon eine ganz andere Lebensweise. Da lebt man auf sehr viel größerem Fuß bisweilen und aber es gibt natürlich nicht nur den Großschriftsteller oder sozusagen die Saloniere, die eine beeindruckende Wohnung hat. Es gibt natürlich auch, wie gesagt, die prekär lebenden Schriftsteller und dann zu untersuchen, wie diese Verhältnisse so aufeinandertreffen und wie man sich selbst einordnet und ob man gerade eher noch auf der Seite der prekären Schreibenden steht oder ja, wo man sich da verorten muss. Das war schon ganz interessant und oft eben in diesem Sinne auch irritierend. Oder beispielsweise, ich habe nie Journalismus studiert und bin in den Journalismus ja nur so reingestolpert und fand es am Anfang in dieser journalistischen Bubble sehr, sehr bemerkenswert. Einerseits, wie gut man natürlich über alle aktuellen Diskurse politisch, kulturell informiert ist, egal ob das die Stadt Berlin betrifft oder auch eben Deutschland allgemein. Man weiß natürlich immer, man hat sofort eine Meinung, man ist immer bestens informiert, kann diese Meinung auch sehr selbstbewusst vortragen. Und gleichzeitig das, was sozusagen Menschen vielleicht einer etwas einfacheren Herkunft denken oder fühlen oder gerade thematisch bewegt, das hat man gar nicht auf dem Schirm, weil man eben in dieser Bubble existiert, in der ganz andere Themen wichtiger sind. Und dass man so in so diesen abgeschlossenen Filterbubbles so durch das Leben treibt, das fand ich zumindest so, als ich zum ersten Mal einen Blick in diese journalistische Bubble geworfen habe, sehr auch beunruhigend. Weil eben nicht ganz zu Unrecht dann manchmal von einigen Menschen dieser Kommentar kommt, ihr Journalisten, ihr in eurer Bubble, ihr wisst ja so gar nicht, was uns bewegt. Also den in Anführungsstrichen normalen Menschen, den es auch nicht gibt, sondern es ist auch wiederum eine Bubble oder eine bestimmte Gruppe oder ein Milieu oder wie auch immer man es bezeichnen möchte.
Du hast ja auch mal ein paar Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet zwischendurch, hast du mir bei unserem Interview eben 2023 erzählt und mittlerweile machst du das aber hauptberuflich. Wie gehst du denn mit diesen Widersprüchen um oder haderst du denn auch manchmal mit deiner Rolle, dass du dann denkst, ach ja, wenn deine Familie dir das eben spiegelt, ich sitze ja wirklich den ganzen Tag da und lese nur.
Ich sag mal so, die Unternehmensberatung, das klingt übrigens immer so glamourös. Es war so eine ganz kleine Beratungsfirma, die vor allen Dingen kleine und mittelständische Speditionsunternehmen beraten hat. Und ich liebe es heute tatsächlich, also für mich ist es ganz wichtig, dass ich vier oder fünf Jahre da gearbeitet habe. Das fing als Nebenberuf an, also neben dem Studium, so ein Nebenjob und wurde dann ein Vollzeitjob. Weil ich erstens einen Blick in die Wirtschaft, und zwar einerseits eine florierende Wirtschaft, weil wir alle werden täglich mit Paketen oder fast täglich mit Paketen irgendwie beliefert, aber andererseits auch eine Branche, wo Ausbeutung und auch Selbstausbeutung auf Basis Basis von Scheinselbstständigkeit und so weiter am so eine Alltäglichkeit waren. Und diesen Blick in die Wirtschaft zu werfen und da auch zu sehen, wie prekär eben Menschen teilweise auch leben, die den ganzen Tag arbeiten, viele, viele, viele Stunden arbeiten und auch ausländische Arbeitskräfte, die ihre Familien Wochen und Monate lang nicht sehen. Das war, glaube ich, schon so ein augenöffnend. Und ich finde das heute für meine journalistische Arbeit und fürs Schreiben unglaublich wichtig, weil ich auch da wieder in ein anderes Feld, in eine andere Lebenswelt eingetaucht bin. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich immer wieder reflektiere beim Schreiben. Ich bin ungeheuer privilegiert. Da haben wir wieder den Privilegien-Check. Ich bin in dieser Hinsicht total privilegiert, weil ich weiß, natürlich arbeite ich nicht so hart wie jemand, der jeden Tag LKW fährt oder der Spargel stechen muss oder in einer Schlachterei arbeitet oder so. Und ich kann das mitreflektieren. Aber natürlich genieße ich es auch, dass ich das tun kann, was ich gerne tue und dass ich damit auch mein Geld verdienen kann. Das denke ich irgendwie immer mit und es ist ich habe schon oft mit Menschen darüber, die aus der Arbeiterklasse stammen, darüber gesprochen, ob man da Scham oder auch vielleicht sogar Schuldgefühl der eigenen Familie gegenüber empfindet oder der Herkunftsklasse, weil man sagt, man hat ein so viel einfacheres Leben. Also auch das ist etwas, was ich mitreflektiere beim Schreiben. Und du hast es erst ja zitiert, so der Versuch auch transparent zu machen, von welcher Position aus man schreibt, das finde ich ungeheuer wichtig. Es war lange Zeit im Journalismus auch verpönt, überhaupt sowas zu sagen wie ich komme daher oder ich mache das oder ich sehe das so, weil man sagte, du musst von einer objektiven Position aus schreiben. Aber es gibt diese objektive gesellschaftliche Position gar nicht. Mhm. Und ich muss das zumindest reflektieren und wissen, diese Objektivität kann es nicht geben. Ich kann mich an den Fakten, an den gegebenen Fakten orientieren und diese wiedergeben oder auch versuchen einzuordnen für den Leser. Aber es gibt keinen objektiven Blick. Der ist immer subjektiv geprägt, egal ob ich das eingestehe oder so tue, als sei das total objektiv.
Aber eben dieses Transparentmachen funktioniert ja anscheinend auch. Deine Bücher werden sehr gut besprochen. Du hast jetzt gerade ein neues veröffentlicht und du wirst dann eben auch mit so einem Literaturkritikpreis ausgezeichnet. Du hast mir in unserem Interview letztes Jahr erzählt, dass du zu dem Zeitpunkt, das war, glaube ich, April 2023, Ideen für 3 konkrete Bücher hast. Das eine war für ein ganz kleines Sachbuch. Ich denke, das ist jetzt eben dieses bei Reklam geworden. Und das andere, hast du gesagt, waren ein Essay und ein Roman. Jetzt zum Abschluss stelle ich immer gerne die Frage, woran arbeitest du gerade? Sind diese beiden Projekte noch aktuell?
Ich arbeite tatsächlich gerade an einem Roman, aber es sind so die allerersten Züge. Also das Thema steht fest und da ist gerade noch dieser Rechercheteil. Also das braucht relativ viel Recherche, an dem ich gerade sitze. Insofern wird es noch eine Weile dauern. Ich kann aber schon sagen, dass im Herbst das nächste Buch erscheinen wird, dieser Essay, der tatsächlich sehr, sehr persönlich einerseits wieder sein wird, sogar viel persönlicher als Klassenbeste, also tatsächlich auch in gewisser Weise noch ja autobiografischer oder noch stärker ein Memoir ist, aber eben auch versucht, wiederum ein Thema zu betrachten, das gesellschaftlich relevant ist, wie ich glaube, wenn ich das vielleicht ein bisschen verraten darf. Es geht um die Konsumkultur. Und das Kaufen und das Sammeln und das Besitzen von Dingen.
Ja, relevantes Thema. Wir freuen uns darauf. Bis dahin vielen Dank, Marleen Hobrack, dass du dir heute die Zeit genommen hast und alles Gute für deine weitere Arbeit.
Ja, ich danke dir sehr für das Gespräch. Dankeschön.
Von Leipzig springen wir jetzt nach Rostock, wo meine Kollegin Lisa Gerlach den Literaturwissenschaftler Stefan Lesker trifft. Die beiden nehmen sich Marleen Hobrack und ihren Roman Schrödingers Girl zum Anlass, um auf die Aneignung von Themen beim Schreiben einzugehen. Wer darf in der Literaturwelt über was sprechen? Lisa und Stefan gehen dieser Frage auf den Grund.
Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Lesker.
Und auch dieses Mal freuen wir uns sehr, dass du bei uns bist, Stefan Lesker.
Hallo.
Ja, die Handlung von Schrödingers Girl baut ja eigentlich darauf auf, dass die Protagonistin Mara sich überreden lässt, sich als Autorin des Romans auszugeben, weil man sich dadurch einen größeren Erfolg erhofft. Ist die Frage, wer darf aus der Sicht von wem schreiben, beziehungsweise wer darf sich welches Thema aneignen, eigentlich eine, die auch in der Literaturwissenschaft gegenwärtig diskutiert wird?
Ja, nicht nur gegenwärtig, sondern früher hieß die Frage, wer darf überhaupt schreiben und wem ermöglichen wir, mit seinen schriftstellerischen Erzeugnissen Geld zu verdienen oder überhaupt sich eine Existenz zu erschreiben. Denn das war keineswegs selbstverständlich, dass das immer alle durften. Also diese Frage mit dem Fokus auf Aneignung wird natürlich bei uns schon diskutiert. Obwohl man sagen muss, aus Sicht der Literaturwissenschaft ist die Frage eigentlich falsch gestellt. Weil Literatur ohne Aneignung, das funktioniert gar nicht. Man stelle sich vor, AutorInnen dürften nur noch über Dinge, Erfahrungen schreiben, die sie selbst gemacht haben, dürften nur noch aus ihrem ganz, ganz eigenen Horizont, aus der Perspektive derjenigen, die sie selber sind, schreiben. Könnten wir ganze Genres abschreiben, Geschichtsromane, also Historienromane, Fantasyromane, Fabeln, das ginge alles nicht mehr. Oder auch Klassiker, wenn man da zum Beispiel an Effie Briest denkt. Auch die könnten wir dann vergessen, wobei sich Generationen von SchülerInnen da sicherlich drüber freuen würden. Denn Effie Briest ist ja ein Roman, der aus einer männlichen Autorschaft heraus über ein Frauenschicksal schreibt. Auch das ginge nicht mehr. Fiktion baut in Produktion wie Rezeption eigentlich darauf, sich in andere Lebenswelten hineinzuversetzen, sie sich anzueignen. Und wenn man das jetzt nicht mehr tut, in der Literatur wie im Leben selber, dann geht die von der Literatur eingeforderte Versetzung in andere Köpfe, in andere Kulturen, in fremde Lebenswelten verloren und damit auch Empathievermögen. Also durch Literatur lernt man sowas wie Empathie, so habe ich es zumindest gelernt. Und ohne Aneignung wird die Distanz zwischen uns nur größer. Wir werden uns immer fremder. Ein Verständnis des anderen, wer auch immer das jetzt sein mag, das ist damit gar nicht mehr möglich. Also das geht verloren, das Verständnis für andere Kulturen, für Geschlechteridentitäten und so weiter, das wäre dann alles nur noch reduziert da. Jetzt kommt aber das große Aber. Denn natürlich hat Aneignung immer mit Macht zu tun. Problematisch wird es immer dann, wenn man aus einer Machtposition über marginalisierte Gruppen oder Kulturen spricht oder schreibt. Oder wenn Aneignung nur dann geschieht, um sich mit kulturellen Errungenschaften anderer zu schmücken. Also man muss da differenzieren. Aneignung per se muss nichts Schlechtes sein, sondern muss sich die Form der Aneignung und die Gründe, mit denen sie geschieht, immer neu anschauen.
Ja, also Aneignung bestimmter Themen auf jeden Fall scheint ein diskutiertes Thema der Literaturwissenschaft zu sein, das aber auch, wie du gerade erläutert hast, differenziert betrachtet werden muss. Und besonders viel diskutiert ist, zumindest meinem Empfinden nach, zum Beispiel die kulturelle Aneignung, was ja auch mit Macht zu tun hat, um nochmal auf deinen letzten Punkt zurückzukommen. Besonders aufgefallen ist mir das bei der Black Lives Matter Bewegung 2020 und 2021. Da gab es nochmal so einen Aufschwung, fand ich. Auch gerade in der Diskussion jetzt nicht nur literaturwissenschaftlich, sondern gesamtgesellschaftlich oder zumindest in dieser Bubble, wie man ja so schön sagt, wo das eben als wichtig erachtet wurde und diskutiert wurde, dass man auch über Aneignung vermehrt gesprochen hat. Und vielleicht ist, auch wenn wir jetzt mal auf den Begriff der kulturellen Aneignung zum Beispiel gucken, wichtig, die grundsätzlichen Begriffe zu klären, um jetzt nicht aneinander vorbeizureden oder Missverständnisse einfach jetzt mal zu vermeiden. Was ist Kultur? Was meint Aneignung? Beziehungsweise jetzt, wenn man es dann als Fachterminus ausdrücken möchte, Appropriation. Dazu hat unter anderem Jens Balzer in seiner Ethik der Appropriation ein paar spannende Thesen aufgestellt.
Zunächst mal muss man sagen, dass Balzers Essay, kann man ja sagen, eine der gemäßigteren Stimmen ist, weil sie Aneignung weder verwirft noch komplett für sie spricht. Und Balzer geht erstmal davon aus, Kultur ist Erscheinungsform, ist erstmal nichts weiter als die Erscheinungsform menschlichen Daseins, menschlichen Lebens. Und die ist verschieden, die greift aber auch immer wieder ineinander über. Also verschiedene Kulturen vermengen sich, vermischen sich, daraus entsteht ja Weiterentwicklung einer Kultur. Und schon der Begriff Aneignung impliziert für Balzer ein ganz falsches Verständnis von Kultur und Identität. Es behauptet nämlich, dass es überhaupt sowas wie homogene kulturelle Identitäten geben würde. Und das allein ist schon eine kolonialistische Denkweise. Es gibt nicht den amerikanischen Ureinwohner, mit dem wir alle Praktiken, die dort praktiziert werden, beschreiben können, sondern es gibt eine Vielzahl von Stämmen mit jeweils ganz unterschiedlichen kulturellen Errungenschaften, kulturellen Tätigkeiten. Und Balzer geht eben davon aus, jede Kultur ist aus der Aneignung von anderen Kulturen entstanden. Ohne Aneignung gibt es keine kulturelle Entwicklung. Nun gibt es natürlich, wie schon gesagt, positive und negative Erscheinungen von Aneignung, und auch Balzer unterscheidet da zwischen guter und schlechter Aneignung. Gute Aneignung zeigt eben, dass Identität und Kultur nichts Festgelegtes sind, sondern in ständiger Veränderung begriffen sind. Gute Aneignung zielt eben genau auf Entgrenzung, auf Erweiterung kultureller Spielräume, während schlechte Aneignung Bestehendes hinnimmt und Machtverhältnisse manifestiert. Eine Form von schlechter Aneignung wäre zum Beispiel, dass sie mit dem Ziel erfolgt, den ursprünglichen Urhebern die Möglichkeit zu nehmen, von ihren Errungenschaften zu profitieren. Das wäre für Balzer eine schlechte Form der Aneignung. Elvis Presley nennt er da zum Beispiel. Was Balzer aber in dieser ganzen Diskussion um Aneignung skeptisch sieht, ist die reflexhafte Empörung, mit der so jegliche Form von Aneignung sofort kritisiert und letztlich verworfen wird. Und deswegen heißt der Text auch Ethik der Appropriation, weil er darauf zielt, schlechte Formen der Aneignung kritisieren zu dürfen, aber nicht im Modus der Verbotsrede, sondern sie mit Formen guter Appropriation, mit guten Beispielen also zu kontern, ohne das ganze Konzept der Aneignung aber zu verwerfen. Denn nicht nur Literatur ist ohne Aneignung nicht denkbar, sondern auch kulturelle Weiterentwicklung und das Verständnis von Kulturen untereinander ist ohne Aneignung für Balzer eben nicht zu denken.
So viel vielleicht erstmal zum Aneignungsbegriff und auch aus literaturwissenschaftlicher Sicht zu diesem Thema. Wir wollen das jetzt aber vielleicht mal ganz praktisch und konkret anschauen. Du hattest eben schon erwähnt, dass vermutlich viele SchülerInnen ganz froh wären, wenn angeeignete Literatur wegfiele, was ja eigentlich fast alles Fiktionale irgendwie betreffen würde, weil davon ja auch Klassiker, wie man sie so schön nennt, also oft dann als gelbes Heftchen irgendwie verlegt, wie Fontanes Effi Briest betroffen wären. Mein Lieblingsbuch war das jetzt persönlich auch nicht unbedingt. Gerade das Ende hat sich dann doch ein bisschen gezogen. Am Anfang fand ich es noch ganz spannend. Naja, natürlich muss man dieses Buch auch nicht mal gelesen haben, sondern nur den Autor und den Titel lesen, um zu wissen, was sich hier angeeignet wird. Und zwar: Ein Mann schreibt die Geschichte einer jungen Frau. Worum ging es eigentlich nochmal genau?
Also vielleicht sollte man nochmal vorausschicken, dass Verbote im Bereich der fiktionalen Literatur nicht zielführend sind. Ich würde mal behaupten, wenn man sich aufrichtig mit etwas beschäftigt, darf Mann oder Frau über alles schreiben. Egal, wer man selber ist. Und aufrichtig heißt hier eben, ich habe nicht das Ziel, eine Schöpfung, die nicht meine ist, als die meine auszugeben oder jemand anderen abzuwerten oder gar auszubeuten. Aufrichtig heißt, vorurteilslos und mit einer Bereitschaft, andere Welten kennenzulernen, als nur die, von der man glaubt, sie wäre die eigene. Und genau das macht Fontane meiner Meinung nach. Er stellt die Leiden einer jungen Frau dar, die in eine Ehe nicht direkt hineingezwungen wird, aber der auch keine anderen Möglichkeiten offenstehen. Er kritisiert gesellschaftliche Mechanismen, die eine junge Frau wie Effi erst in eine solche letztlich unglückliche Ehe zwängen und sie dann auch noch ächten, wenn sie versucht, aus ihr auszubrechen. Und der Ehemann ist dabei nicht der Böse, keinesfalls. Auch er ist in den Zwängen der Gesellschaft gefangen, die einen Mann, der einen Ehebruch zulässt, sanktionslos, mit Argwohn betrachtet. Fontanes Aneignung, würde ich sagen, der weiblichen Perspektive, ist in dem Fall eine gute Aneignung, die dazu führt, das Verständnis für das andere Geschlecht vielleicht zu fördern. Problematisch aber wird es wiederum dann, wenn Fontanes Text andere Texte aus der betroffenen Perspektive selbst, also von Frauen, verdrängt. Und genau das ist passiert, obwohl man das nicht Fontane zum Vorwurf machen kann. Denn zeitgleich mit seinem Roman Effi Briest, 1895, ist ein anderer Roman erschienen von Gabriele Reuter mit dem Titel Aus guter Familie. Und auch hier wird ein junges Mädchen in einen vorgezeichneten, starren Lebensweg gezwängt. Und beide Romane waren zu ihrer Zeit gleich erfolgreich. Heute jedoch ist Gabriele Reuter weitestgehend vergessen. Warum ist das so? Damals beide Romane, großes Medienecho ausgelöst, großes Kritikerecho, beide wurden gelobt. Entscheidend dafür ist eben nicht die Qualität der Romane. Nicht Reuters Roman ist schlechter als der Fontane oder eben umgekehrt, sondern entscheidend dafür war, dass Fontane eben besser im Literaturbetrieb seiner Zeit vernetzt war. Spätestens seit den 20er Jahren, seit den 1920er Jahren, geriet der Roman von Gabriele Reuter immer mehr in Vergessenheit. Da half auch ein Lob Thomas Manns nichts. Jetzt ist die Frage, wie reagiert man darauf, wenn man sowas weiß, ja? Keinesfalls sollte man damit reagieren, zu sagen, wir kontermarginalisieren jetzt. Also, wir marginalisieren jetzt Fontane und reden nur noch über Gabriele Reuter. Oder wir sagen, männliches Schreiben über weibliche Perspektiven, das betrachten wir von nun an nur noch skeptisch. Verdrängung weiblicher Stimmen oder marginalisierter Stimmen aus dem Kanon kontert man nicht damit, indem man nun die kanonisierten Texte, also die männlichen Stimmen oder die Stimmen, die aus der Perspektive der Macht sprechen, ihrerseits verdrängt. Das ist ja auch bei Marlene Hobrack ein Thema, da kommen wir ja später noch drauf. Sondern man kann das kontern, indem man Gabriele Reuter, also Stimmen wie die von ihr, reetabliert. Sie beispielsweise in den schulischen und universitären Rahmen aufnimmt, sie wieder als wichtige Stimme ihrer Zeit wahrnimmt und beides eben parallel liest. Das wäre meines Erachtens ein guter Umgang mit Ungerechtigkeiten. Wenn man übrigens über Gabriele Reuter ein bisschen mehr lesen möchte und über ähnliche Fälle aus der Literaturgeschichte, dem kann ich Nicole Seiferts Buch empfehlen, Frauenliteratur abgewertet, vergessen, wiederentdeckt, 2021 bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Eben haben wir eine gute Form der Aneignung gesehen, die historisch natürlich trotzdem unangenehme Folgen zeitigte, wofür aber nicht der Autor verantwortlich war. Wenn man jetzt eine schlechte Form der Aneignung sucht, müsste man über Wolfgang Köppen sprechen und Jakob Littners Aufzeichnung aus einem Erdloch. Das ist nämlich eine ganz spannende Geschichte. Jakob Littner war ein deutscher Jude, der in der NS-Zeit nach Polen deportiert wurde und dort in verschiedenen Ghettos unter schlimmsten Umständen überlebt hat. Der hat seine Erinnerungen aufgeschrieben und 1948 einem Verlag angeboten. Der hat gesagt, das veröffentlichen wir unter der Bedingung, dass ein Lektor von uns das Ganze gründlich überarbeitet, weil sie das eben für literarisch nicht besonders qualitätsvoll erachtet haben. Dieser Lektor hieß Wolfgang Köppen. Als der Roman erschien, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, löste der wenig Medienecho aus, war weitestgehend vergessen. 1992 dann brachte Suhrkamp im jüdischen Verlag den Text nochmal raus. Diesmal stand aber nicht Littner auf dem Cover als Autor, sondern Köppen. Und Köppen hat dazu auch ein Vorwort geschrieben, in dem er bestritt, Littner überhaupt jemals begegnet zu sein. Er kannte ihn, er kannte den Namen, aber begegnet sei er ihm nicht. Und auch das Manuskript von Littner erwähnt er mit keinem Wort. Er erzählt bloß, dass der Verleger auf ihn zugekommen sei, ihm von Littner erzählt habe und ihn gefragt hätte, wörtliches Zitat, willst du es schreiben? Und das suggeriert natürlich, ja, Köppen hat es selber geschrieben. Und da wird es nämlich problematisch. Denn die Frage, die man sich spätestens 2002 stellte, als dann Littners Originalmanuskript erschien, war, ist Köppens Bearbeitung von Littners Roman eine eigenständige künstlerische Leistung? Und da waren die Stimmen natürlich geteilt. Die Germanistin Ruth Klüger, selbst ein Opfer der Shoah, sagte, nein, ist es nicht. Denn die Änderungen, die Köppen vorgenommen hat, sind ganz klein. Sie sind eigentlich nicht zu bewerten oder nicht hoch zu bewerten. Die besseren sprachlichen Bilder stammen von Littner. Köppen habe drastische Schilderungen von Littner sogar ausgelassen und getilgt. Egal, ob man jetzt sagt, ob das Köppens eigenständige Leistung ist oder nicht, was bleibt, ist in diesem Fall, dass Köppen sich Littners Memoiren angeeignet hat. Die Aneignung einer Opferperspektive durch einen Angehörigen des sogenannten Tätervolkes. Und hinter der Neuausgabe 92, da kann man wirtschaftliche Gründe vermuten. Ne, denn so ein Roman, wo Köppen draufsteht, der war ein etablierter Autor, der verkauft sich besser als so ein Roman von einem Jakob Littner, den eben keiner mehr kannte. Dass der Text von Littner 48, als er erschienen, so erfolglos war, das ist wahrscheinlich mit bestimmten Verdrängungsmechanismen zu erklären. So erklärt es wenigstens Ruth Klüger. Vom Holocaust wollte man damals nichts gewusst haben und auch nichts mehr hören, schon gar nicht von einem Opfer der NS-Diktatur. Man hatte mit sich selbst zu tun. Also das wäre ein Fall, wo ich sagen würde, gerade durch das Vorwort, das Köppen zu dieser Neuausgabe geschrieben hat, haben wir es hier von einem abzulehnenden Fall von Aneignung zu tun.
Und jetzt wollen wir vielleicht nochmal auf Marlene Hobracks Buch Schrödingers Girl zurückkommen und haben ja jetzt gerade schon basierend auf Balzers Thesen kennengelernt, gute und schlechte Aneignung. Du hast uns gerade zwei Beispiele aus der Literatur genannt und jetzt ist bei mir natürlich auch die Frage aufgetaucht, ist es jetzt gute oder schlechte Aneignung in diesem Plot, wo ja eben Mara dann irgendwie mehr oder weniger überredet wird, sich diese Autorinnenrolle anzueignen, weil dieses Buch eben von einem älteren Herren geschrieben wurde, aber aus der Sicht einer jungen Frau. Mhm. Und dann wird eben Mara hier so als Strohpuppe sozusagen eingesetzt. Ist das jetzt gute oder schlechte Aneignung?
Das, was Mara tut, ist eigentlich gar nicht als Aneignung zu bewerten, würde ich zumindest sagen. Und wenn überhaupt, ist bei Hobrack nicht Mara zu foltern, sondern derjenige, dessen Werk sie sich aneignet, wenn überhaupt. Ja? Denn der fürchtet, ihm könne als alter, weißer Mann, so sagt er es auch, der über eine junge Frau schreibt, Aneignung vorgeworfen werden, was natürlich dazu führen würde, dass sich sein Buch nicht verkauft. Keiner glaubt einem alten, weißen Mann, dass er glaubhaft über eine junge Frau schreiben würde. Im Roman nennt dieser Autor das dann, es gebe, oder er behauptet, es gebe ein Diktat der Authentizität. Und er sagt dann, wenn ich nicht homosexuell bin, darf ich auch nicht über Homosexuelle schreiben. So sieht es zumindest die Gesellschaft. Was er dabei verwechselt, ist aber Authentizität und Echtheit. Fiktion geht's nicht um Echtheit oder Wahrheit. Und Hobrack führt eben vor, wie Denkmuster des Festgefügten der Unvereinbarkeit zweier Welten im Literaturbetrieb eben zu schlechter Aneignung führen. Denn als solches führt sie nicht dazu, dass sich zwei Lebenswelten annähern, die von diesem alten Mann und der Mara. Im Gegenteil, Mara ist und bleibt hier die Ausgebeutete. Und ausgebeutet wird sie nicht, und das ist das Spannende an dem Roman, weil ein alter weißer Mann es sich herausnimmt, über eine junge Frau und aus Sicht einer jungen Frau zu schreiben. Das allein wäre ja vielleicht sogar noch akzeptabel oder sogar wünschenswert, denn irgendwie scheint es ihm ja gelungen zu sein, sich insoweit in Maras Lebenswelt einzufügen, dass er sie offenbar ganz glaubhaft schildern konnte. Und ohne ein Mindestmaß an Empathie geht das nicht. Also der muss sich schon irgendwie mit Maras Lebenswelt oder mit der Lebenswelt einer jungen Frau auseinandergesetzt haben. Aber dann macht er alles zunichte, indem er Mara als Gesicht seines Buches missbraucht. Und noch schlimmer, als er das Ganze dann auffliegen lässt, weil er dann doch neidisch auf ihren Erfolg ist, der ja eigentlich der seine ist, ist nicht er die Schuldige, sondern sie. Und am Ende sind die Grenzen zwischen beiden Welten so manifest wie vorher, wenn nicht sogar noch unüberschreitbarer. Also das wäre dann ein Fall wirklich von schlechter Aneignung, aber von Seiten oder aus Gründen dessen, dass man sich vor Aneignung fürchtet. Es wäre glaubhafter gewesen, authentischer, wenn dieser Autor von vornherein gesagt hätte, es ist mein Buch und ich habe ja aus der Perspektive einer jungen Frau geschrieben, ich habe mich damit beschäftigt, mit einem ehrlichen Interesse dafür. Das wäre also in dem Fall besser gewesen. Aber dann hätte Marlene Hobrack nicht so ein gutes Buch geschrieben, glaube ich.
Ja, vielen Dank für deine Gedanken zur literaturwissenschaftlichen Einordnung der Aneignung. Vielen Dank, Stefan Leska.
Dankeschön, hat mir Spaß gemacht.
Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
Vielen Dank an Lisa und Stefan für diese Einblicke. Damit sind wir auch schon am Ende der mittlerweile 20. Folge Kapitelrauschen angekommen. An dieser Stelle ein Danke an euch, dass ihr jede Episode so fleißig hört. Mehr Infos und weiterführende Links zu Marlene Hobrack findet ihr in der Beschreibung. Wenn ihr den Podcast teilt, freut uns das sehr. Sei es analog mit euren Freundinnen und Freunden oder im Netz. Auf Instagram und Facebook findet ihr übrigens auch mehr zur Arbeit des Literaturrats. Und über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts freuen wir uns natürlich auch. Nochmals vielen Dank an euch fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.